Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 763. Heute mit dem Rückblick zu WWE Backlash 2026. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, at Backlash.
Ja, du bist auch back bei Backlash sozusagen. Endlich wieder zugegen, so wie der FC Schalke 04 in der ersten Bundesliga, du. Deswegen auch hier gleich eingekleidet.
Extra mit Trikot, mit alles, ja. Leben ist gut. Ich habe jetzt bis August einfach eine ganz entspannte Zeit. Es ist einfach, das Leben ist schön. Nächste Woche noch feiern im Stadion. Ach, wirklich, ich bin in meiner Mitte angekommen.
Ich musste also lachen, weil ich irgendwie im Radio noch so einen Bericht gehört habe, so von Leuten, die dann da gefeiert haben, so, ich war erst um 6 im Bett und jetzt um 9 bin ich wieder wach, um weiter zu feiern. Schalke!
Ja, okay. Ey, respect the game.
Und ja. Es ist ja so witzig, weil so, ich meine, der David hat sein Frankfurt hier im Hintergrund, der Saladin ist oft genug im Hertha-Trikot, Jogging-Anzug hier aufgetaucht, du mit Schalke. Also wir bringen auch die konträrsten Fußballgeschmäcker hier bei Headlock zusammen, ohne dass sich da bekriegt wird.
Das stimmt. Herrlich. Ganz ich bin jetzt schon happy mit dem Einstieg. Können wir aufhören? Also ja, besser wird's nicht mehr.
Besser wird's auf jeden Fall nicht mehr. Nein, wir müssen heute über Backlash natürlich sprechen. Saladin und ich haben ja hier die Fahne aufrecht gehalten und haben die Preview euch präsentiert. Der Kai ist jetzt wieder zugegen mit der Review. Und für die kommende Woche, um das schon mal gleich hier vorne wegzuschieben, gibt es einen Fragen-Podcast. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die bitte an fragen@headlock.de oder geht auf den Discord in den Fragen-Feedback-Thread und schreibt dann mit dem Hashtag AskHeadlock gerne eure Fragen rein und wir packen die dann hier in Podcast. Aufnahmedatum ist wahrscheinlich Donnerstag, also seid mal so bis Mittwoch dabei, sage ich mal, damit wir da die Fragen sammeln können und nicht auf den letzten Drücker reinnehmen oder die dann eventuell hinten überfallen. Also ich sag mal Mittwochabend, irgendwann ist Abgabefrist. Wir freuen uns auf eure Fragen und freuen uns darauf, die zu beantworten. Kai, hast du dich im Vorfeld denn auch auf Backlash gefreut?
Ich muss natürlich sagen, jetzt im Rahmen von Fußball und wieder gesund werden und sowas ist das alles ein bisschen hinten übergefallen und wir hatten ja auch schon, ich weiß gar nicht mehr, war es, als wir das Magazin gemacht haben, war es, als wir privat gesprochen haben, wir sprechen zu viel. Wo wir gesagt haben, oh, ist ja aktuell schon alles auch ein bisschen eng mit dem Aufbau, ne? Du hast Backlash, du baust aber auch jetzt zeitgleich schon in den Shows Clash in Italy auf, wenn wir uns jetzt so Gunther und Cody anschauen. Deswegen, es hat sich schon sehr nach BC-Pay-Per-View angefühlt, obwohl wir hier trotzdem eigentlich große Fäden drauf hatten. Also wenn ich jetzt gerade in Richtung Rollins und Breaker schaue, das geht ja schon recht lang. Klar, natürlich auch, weil wir Verletzungen dazwischen hatten. Und mit Roman gegen Jacob Fatu ja auch wieder so in Richtung Bloodline gegangen sind und auch da eine sehr persönliche Fäde drin hatten. Wo du auch merkst, auch wieder bei der Show, das war dann so ein recht schöner Rahmen für dieses Event.
Ja, wir haben es ja schon gesagt, Backlash ist sonst traditionell so ein bisschen die Show, die nochmal die WrestleMania-Fäden dann aufgreift, endgültig beendet, vielleicht auch nochmal so ein bisschen fortsetzt. Das haben wir ja gerade bei Rollins gegen Breaker natürlich gehabt. Das Match hätten wir gern bei WrestleMania gesehen, haben wir jetzt bei Backlash bekommen. Es war ein bisschen kleinerer Rahmen, ne? Wir sind hier in Tampa gewesen, in der Benchmark International Arena. Trotzdem schönes Venue insgesamt, aber eben auch relativ Standard und wie du schon gesagt hast, es kommt ein bisschen sehr schnell, weil ich habe auch zu Saladin gesagt, so gefühlt ist WrestleMania erst gerade so eine Woche, zwei Wochen her und das ist es halt eben auch und dadurch ist das alles eben ein bisschen holter die Polter. Trotzdem, also die Matches an sich haben hier einiges versprechen lassen und ich habe schon die ersten Kommentare auf dem Discord gelesen, wo es dann hieß, ach guck mal, Backlash einfach mal besser als WrestleMania. Werden wir gleich drüber sprechen. Wir starten hier rein in die Review, nämlich mit dem angesprochenen Match zwischen Seth Rollins und Braun Breaker. Seth Rollins sah mit dieser Maske, die er beim Entrance getragen hat, so ein bisschen aus wie Dookie von New Japan. War so meine erste Assoziation.
Bei mir steht hier in meinen Notizen Rollins einfach Mustafa Ali.
Okay, aber nicht leuchtend.
Ja, nicht leuchtend. Das hat nicht mehr gereicht.
Ja. Ansonsten hier, lieber Kai, also wie du schon gesagt hast, das war ja hier eine längere Fehde, die uns hier begleitet. Es geht bis zurück auf den Rauswurf von Seth Rollins aus The Vision, mehr oder weniger. Dann eben das Comeback, die Verletzung von Braun Breaker und so weiter und so fort. Die vielen Maskenmänner, die wir gesehen haben, vielleicht auch das eine kleine Anspielung hier an der Stelle. Und das Ding ging ja eigentlich auch relativ schnell los. Und ich fand es ganz cool, dass man hier vor allem auch Braun Breaker sehr stark in dem Sinne präsentiert hat, dass er sehr schnell für das Finish gehen wollte, weil die erste Aktion war einfach mal der Ansturm und für ein Spear und Rollins weicht halt eben aus und dann ging es halt direkt raus und schnell hin und her. Also man hat hier nicht probiert irgendwie groß auf Zeitspiel, Psychologie, sondern es war wirklich zwei Leute, die mögen sich nicht und die wollen das Ding hier möglichst schnell fertig kriegen, oder?
Ja, yep. Und das mag ich aber, das ist ja eine Sache, die kritisieren wir auch relativ häufig. Du hast so eine persönliche Fehde, ne, die auch in den Wochen davor schon mehrere Brawls hatte, hin und her. Und dann gibt es erstmal so, jetzt wresteln wir erstmal einen aus für 5 Minuten und tasten uns ab. Und das mag ich, wenn du eben diese Intensität, diesen Hass dann auch im Match direkt merkst, wo sie dann hier dann direkt loslegen. Ich finde das immer gut, weil das zeigt, guck mal, wir machen uns ja Gedanken und das hat ja was zu bedeuten. Es ist nicht einfach nur ein Match, weil es ist eben ein Match, sondern die hassen sich ja und warum sollten die jetzt erstmal so ganz langsam einen auscatchen, wenn die auch direkt aufeinander losrennen können, so wie sie es ja die Wochen vorher auch schon gemacht haben, nur ohne Match eben. Das finde ich ganz gut. Und gerade natürlich auch, ich finde es ganz witzig auch am Kommentar, wenn du es überlegst, ja, Rollins hier, der Veteran, der schon so lange dabei ist und also gut, für dich natürlich sowieso auch nochmal vielleicht ein bisschen anders, aber Rollins ist ja so einer der jungen Wilden eigentlich gewesen, ne? wenn du so zurückdenkst, weil Herr Shield ist ja 5 Jahre her, länger ist das ja nicht her, übertrieben gesagt. Ich so, Mann, nee, das ist ja schon, der Rollins ist ja schon immer dabei. Also, das ist ein bisschen komisch und das hast du dann wirklich den jungen Wilden, namentlich Bron Breakker. Und ich mochte es hier, dass es dann am Anfang, Bron Breakker geht sehr hitzköpfig rein, wie du sagst, will für den Spear gehen. Rollins kann das erstmal auskontern und dann haben wir ja schon die ersten Minuten eigentlich nur Rollins Offense, bis es dann kippt.
Ja, genau, da gibt's ja, da ist noch draußen, da geht's ja irgendwann raus. Und auch das hat mir sehr gut gefallen, auch dass wir draußen wirklich so diese Klopperei gehabt haben, aber auch, dass zwischen Braun dann ja auch so ein Double-Egg-Pickup einfach mit dem Seth Rollins gemacht hat und draußen quasi den gemountet hat und auf den eingeprügelt hat. Und danach muss ich so ein bisschen grinsen, weil wir haben im Match viele Suplessen gesehen, also mehr als von dem Braun Breakker üblich. Der hat die schon häufig gezeigt, aber so in der Masse ist mir das noch nicht aufgefallen. Ist das so ein bisschen der Versuch, so diese Paul Heyman-Brock Lesnar-Verbindung so ein bisschen herzustellen? Es wurde auch im Kommentar sehr stark thematisiert. Also,
gerade natürlich auch durch die Germans habe ich mir das auch irgendwie gedacht. Weil, also besonders auch diese Release-Germans-Suplessen, das, was ja so der Brock Lesnar-Move schlechthin ist, ich kann mir das schon vorstellen, dass man so leicht in die Richtung geht. Ne? Also, wie gesagt, die Verbindung Paul Heyman, Lesnar kennen wir eh. Jetzt Breakker als ganz junger Breakout-Star, ähnlich wie es auch in Lesnar natürlich damals war, können wir schon vorstellen, dass man jetzt diesen Weg so ganz leicht geht, um den Leuten zu sagen, guck mal, Brock Lesnar hier, erinnert ihr euch, könnte ja auch ein gefährlicher Typ sein, der Bron Breakker. Was er, also, da muss man sowieso drüber reden, also die Darstellung eines Bron Breakker auch schon vor seiner Verletzung war ja wirklich der absolute Zerstörer. Und wenn du ihm jetzt noch so ein bisschen diesen Brock Lesnar-Touch gibst, macht doch Sinn.
Ja, also aus mehrerlei Gründen. Ne? Natürlich so die Ringergeschichte ist ja hier auch da drin. Natürlich ist er nicht ganz der komplette Freak, wie es eben ein Brock Lesnar gewesen ist. Das muss man sagen. Also Brock Lesnar war da nochmal eine Stufe drüber. Aber das haben wir auch schon mal thematisiert, dass Brock Lesnar natürlich auch so, was die pure Athletik angeht, so one in a million wo ist, ne? Und ein Braun ist da vielleicht eine Stufe drunter. Aber ich finde auch, dass man mit dieser verstärkten Fokussierung auf die Suplessen dem Braun Breakker Offense Game, und das ist jetzt ganz furchtbares Englisch und ganz furchtbares Deutsch, aber quasi der Offensive, dem Arsenal sozusagen von einem Braun Breakker, eine zusätzliche Facette mit dazu nimmt. Weil der ist stark genug, der kann die Leute durch die Gegend schmeißen und entsprechend wirkt das hier eben auch. Und das hatten wir hier eben auch. Dieser Backbreaker, den muss er noch ein bisschen üben. Da war vielleicht auch der Rollins nicht ganz so mit dabei. Aber wir haben in der Anfangsphase, ich glaube, alleine mindestens 4 oder 5 Suplessen auf jeden Fall gehabt. Dann auch 3-mal hintereinander für die 2 im weiteren Verlauf. Und ja, dann auch diesen Step-Up-Rana, den wir gehabt haben, nachdem Rollins da auch teilweise so ein bisschen in die Trickkiste greifen musste und sich da zum Beispiel mit dem Nasenbiss befreit hat, als der da oben auf dem Pott gesessen hat, auf der Ecke. Und ja, dann auch immer wieder eigentlich Braun, der eher den Takt angegeben hat und Seth Rollins, der hier gekontert hat. Auch als wir draußen gewesen sind, will Braun dann seinen Running Spear zeigen. Klappt nicht, weil er rennt dann in den Superkick und dann haben wir so eine Ruhephase gehabt, oder?
Mit diesen ganz kurz dazu.
Ja.
Durch Meckern auf hohem Niveau, weil erstmal grundlegend muss ich sagen, ich fand das Match schon echt sehr gut. Aber diesen Spear, der dann gekontert wurde in den Superkick, ich mochte das Match, weil ich fand, das hatte viel Ernsthaftigkeit drin, sage ich jetzt mal. Aber dieser Spear-Superkick-Konter, der hat mich so rausgebracht, weil wenn ich mir denke, also stell dir mal vor, würde ich jetzt nicht einen Superkick machen. Also Rollins müsste ungefähr so 3,50 groß sein, damit dieser Spear trifft, weil er ist ja auf, also er springt ja schon auf ein Stück über Kopfhöhe. Sowas finde ich irgendwie so ein bisschen blöd, gerade bei so Spear-Kontern, wo du siehst, ja, das sollte jetzt so aussehen, als würde er für den Spear gehen, aber er wird ja so 8 Meter daneben springen, das mag ich irgendwie nie. Das ist so mein Problem mit so Spear-to-Superkick-Kontern. Also da finde ich so ein Spear-into-Pedigree schon deutlich besser. Also, ja, natürlich, die Aktion sieht irgendwie krass aus, aber das ist so eine persönliche Sache, das bringt mich immer raus, weil ich mir so denke, ja, er hätte ihn ja nie, also nicht ansatzweise getroffen.
Wir hatten so ein paar Momente auch im Match, wo man sich gefragt hat, war das so gedacht oder hat man hier improvisiert? Und das hat man jetzt gerade in diesem Teil mehrfach. Also wir hatten einmal diesen Moment, da kommt Rollins dann zurück, auch mit dieser großen Clothesline. Wir hatten vorher auch diese eingesprintete Clothesline quasi von dem Braun Breaker. Das war hier sozusagen die Retourkutsche dafür. Aber dann will er ja hier schon den Stomp ansetzen und Braun Breaker richtet sich dann ja auf und dadurch wird es dann so eine Art Running Knee. Und im weiteren Verlauf haben wir dann noch diese Aktion, wo ja, wo es hier nochmal so einen Augenblick gibt, wo es dann, ich glaube, also meine Vermutung war, dass das so eine Will Ospreay-Aktion werden sollte. Also sprich,
ja, dieses über die Clothesline so drehen und dann irgendwie mit dem Kopf zwischen genau den Beinen das. Haben. Ne?
Genau, zwischen die Beine und dann eben eine Powerbomb oder ein Pedigree, eines von beiden. Und da ist ja Rollins auch ganz unglücklich gelandet. Also nicht mit viel Wucht, aber trotzdem so kopfüber, so ein bisschen auf dem Boden. Und dann wurde es ja noch gekontert von einem Moonsault irgendwie. Und danach gibt es ja dann im Nachgang quasi noch diese Buckelbomb. Und ich vermute, dass das eigentlich der Plan gewesen ist. Und wir hatten so mehrere wackelige Momente, auch gerade von dem Rollins in der Ausführung, weil das hier war so ein Ding. Bei dem davor sage ich, okay, das war improvisiert. Wir haben aber späteren Verlauf auch noch diesen Rana, der gestanden werden sollte, wo er aber die Rotation nicht ganz mit hinbekommen hat. Was war da los?
Also zum einen muss ich erstmal sagen, ich fand diese Impro dann in den Moonsault rein von einem Braun Breaker relativ gut, weil ich immer noch sage, der ist halt immer noch super jung. Und das dann quasi zu sagen, hier komm, jetzt springe ich nochmal ganz schnell den Moonsault aus der Kalten, fand ich geil. Also wirklich gut gelöst. Ist natürlich auch mir aufgefallen. Aber was halt auch der Kommentar nochmal gesagt hat, was man so, oder was sich jetzt gar nicht mehr so präsent hat, obwohl es natürlich stimmt, ja, das ist ja auch erst sein zweites Match irgendwie seit 7 Monaten, ne?
Mhm.
Also von daher sage ich, jo, okay, ein bisschen wieder reinkommen, aber für, ich war irgendwie 7 Monate raus und hab dann jetzt nur Mania geworkt und jetzt work ich noch Backlash, finde ich es eigentlich immer noch eine sehr gute Leistung, muss ich sagen.
Ja, und man darf da auch nicht vergessen, auch ein Rollins wird halt nicht jünger. Das kommt auch noch mit dazu. Ne? Ich glaube, das hätte er früher problemlos gestanden, aber der hat inzwischen auch einfach seine Verletzungsgeschichte. Der hatte seine Knieverletzungen, der hatte seine Schulterverletzungen und alle anderen. Da kommt natürlich auch so ein bisschen mit dabei. Ne? Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Das kann ein bisschen Ringrost sein, noch nicht ganz so explosiv, wie man das vorher gewesen ist, trotz allen Trainings. Kann passieren. Also ich finde auch, das hat das Match jetzt nicht schlechter gemacht, wie du gesagt hast. Ich finde, das hat man hier gut improvisiert mit dem Moonsault. Bei dieser, dann die Powerbomb. Ich finde es auch gut, dass man das nicht direkt danach gemacht hat. Das haben wir auch schon mal erlebt, dass so nach dem Motto, ja gut, wenn das eine jetzt nicht klappt, dann schieben wir es direkt hinterher.
Ja, genau.
Und hier hat man sich ja so ein bisschen versteckt nach diesen, in die Ecke und dann eben die Buckelbomb quasi. Finde ich ganz in Ordnung. Dann ist man ja rausgegangen. Es gab die Close-Line übers Apron. Ich mochte es auch, dass man jetzt hier quasi einen Braun so präsentiert hat, als hätte er einen Seth Rollins gescoutet bei diesem Superplex und wo es normalerweise danach den Falcon Arrow von Rollins gab.
Und das fand ich sehr gut übrigens, ne? Das fand ich, war eine sehr coole Aktion. Also, dass es da einen Superplex gibt von Rollins, der dann immer im Falcon Arrow endet. Was dann aber so war, es gab den Superplex von Rollins und dann als Konter den Falcon Arrow aber von einem Braun Breaker, fand ich sehr stark.
Ja. Deswegen, und du hast auch gemerkt, die Crowd war auch da dabei. Ne? Die hat eine große Reaktion gegeben, hat wirklich da das auch verstanden in dem Augenblick. Fand ich auch echt gut. Und dann haben wir diese Runner-Sequenz. Bei der ersten ist der Rollins so ein bisschen merkwürdig gelandet, wo ich gedacht habe, so landet der normalerweise nicht irgendwie. Und dann haben sie es ja nochmal gemacht und dann ist Rollins auch da wackelig auf den Füßen gelandet. Und da habe ich auch schon die Knie wieder knirschen hören, ehrlich gesagt. Ja, oder nicht?
Also gerade bei Rollins mit dem Knie, ne? Das hatten wir jetzt ja schon.
Das geht halt so schnell, weißt du, du bist in der Rotation drin, kriegst die Rotation nicht komplett, dann dreht sich da einmal das Bein zur falschen Seite weg oder so ein Quatsch. Also, naja, auf jeden Fall scheint nichts passiert zu sein. Er hat dann eben diese Aktion stehen können, hat dann den Pedigree gezeigt, auch den ersten Stomp, und das hat natürlich dann Paul Heyman auf den Plan gerufen. Und ich habe ja schon in der Preview so ein bisschen angedeutet, vielleicht kriegen wir hier eben Eingriffe oder wie viele Eingriffe würden wir hier bekommen. Ich habe ein bisschen gemutmaßt nach Raw, dass wir hier auch Eingriffe der Street Profits zum Beispiel bekommen könnten, von Joe Henry bekommen könnten. Rollins rutscht dann hier in der Situation raus, holt sich den Stuhl und wartet dann regelrecht auf Austin Theory und Logan Paul. Wie fandest du das dramaturgisch? Weil da waren schon so ein paar Momente dazwischen, oder?
Ja, also man dachte ja so, okay, jetzt, also das sollte ja so wirken, jetzt geht er auf Paul Heyman los, ne? Und im Endeffekt war es wirklich nur dieses Warten auf, ja, wo sind sie denn jetzt? Also auch da vielleicht nicht die schlauste Aktion zu warten, bis der Gegner dann einen Stuhl in der Hand hat, aber hey, was weiß ich denn schon? Ich muss trotzdem sagen, ich mochte es, dass man diesen Eingriff von The Vision recht schnell abgefrühstückt hat. Also weil ich finde das Match an sich echt gut und ich hätte es auch nicht mehr so drumherum gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich lieber sage, so, ja komm, zeig mir das Match, ist jetzt egal, was mit Logan Paul und Austin Theory ist. Was ich noch sehr mochte, war die Art, wie Austin Theory diesen Stomp gesellt hat. Als wäre er wirklich erschossen worden. Das fand ich ziemlich cool. Ja, Logan Paul wurde ja quasi einfach nur weggejagt,
ja,
nachdem er einen Schlag kassiert hat.
Ja, das stimmt. Nee, das hat man ganz gut gemacht. Ich habe gedacht, es wird so ein bisschen Cluster-F-mäßig und dass man dann quasi darüber begründet, dass Rollins so abgelenkt gewesen ist, dass er dann hier eben verliert. Und das hat man natürlich auch gemacht. Dann kommt er nicht wieder zurück in den Ring, kassiert den Spear, aber kickt noch in letzter Sekunde aus. Und danach bekommen wir dann eben diesen angesprochenen Konter vom Spear in den Pedigree und dann den versuchten Super-Stomp-Ansatz, sozusagen den Avalanche-Stomp. Also geht Seth Rollins dann aufs zweite Seil, versucht den Stomp hier noch zu zeigen. Aber das klappt nicht. Es gibt den ersten Tackle und dann gibt es nochmal den Spear mit Anlauf hier von einem Braun Breaker. Und ist dann am Ende doch eine relativ klare Kiste. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die Fehde weitergehen wird. Ich muss aber zuerst einmal attestieren, das war ein sehr gutes Opening-Match für Backlash.
Also ja,
hier, das war richtig spaßig und intensiv, auch wenn es hier und da gewackelt hat, war das sehr stark, oder?
Also auch gerade zum Beispiel diese Sache, dass es dann nach dem Eingriff von The Vision, als es den Spear gab, dass das nur eine 2 war und keine 3. Weil, um die Discord-Kommentare aufzugreifen, bei WrestleMania wäre es eine 3 gewesen. Und dann wäre das Match vorbei. Und das ist hier so ein bisschen dieses Ding, hä, komisch, guck mal, Matches können ja in verschiedene Phasen gehen. Matches können ja nochmal in sich selbst eine Dramaturgie aufbauen, wenn man denen mehr als 13 Minuten gibt. Wer hätte das ahnen können? Ne, also, ich finde das sehr schön, dass man denen ja auch hier diese 20 plus Minuten gegeben hat, weil so kann ein Match halt auch atmen, so können Aktionen auch atmen. Es ist ja trotzdem hier schon viel Spear, 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 ne? Also weil es eben ein Braun Breaker Match ist. Aber stopf das mal, also kürz das mal runter auf 13 Minuten, dann hast du wirklich diesen kompletten Overkill, wo gar nichts atmen kann. Du bist so, ich hab, ey, krass viele Aktionen, aber das war es auch. Also ich fand das echt gut. Also ich hatte damit eine sehr gute Zeit. Ich muss auch sagen hier, also ja, wir hatten diese Fuck-Ups drin, die haben manche Sachen schlechter gemacht, manche Sachen haben sie auch realer gemacht, also ich bin ja auch ein Fan von Money in the Bank, 2011 Cena gegen Punk, und das ist auch weit entfernt von einem komplett sauberen Match, muss man sagen. Ich fand, also das hier war für mich das Match of the Night, ich hatte damit eine extrem gute Zeit.
Ich fand's auch ganz stark. Also, das hätte auch gut auf eine WrestleMania-Card gepasst, muss man sagen, in der Form. Die Frage ist eben nur, wäre es in der Form auf die WrestleMania-Card gekommen, so wie wir jetzt WrestleMania zuletzt gesehen haben? Das hast du ja gerade eben schon angedeutet.
Nämlich nicht.
Nee, genau das. Genau das. Nein, das war ein sehr gutes Match. Und ich kann damit auch leben. Ja, es war hier und da ein bisschen unsauber, aber mein Gott, das war auch sehr viel High Impact, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das war viel, Rollins hat viele Bumps genommen hier, gerade diese Stürze, auch bei den Suplessen. Da kann einem dann auch schon mal so ein bisschen die Luft wegbleiben und vielleicht kann einem dann auch mal so ein bisschen die Explosivität fehlen, weil einfach gerade die Luft nicht da ist. Also von daher, nein, starkes Match, absolut starkes Match, von dem man sich erstmal wieder ein bisschen erholen musste, und deswegen machen wir auch ein ganz kurzes Break hier. Wir verweisen nämlich nochmal auf unsere lieben Freunde von Holy. Wir wissen, Holy, das sind nicht nur schon seit langer Zeit unsere Partner, die auch den Podcast unterstützen, die auch dafür sorgen, dass wir hier unser Projekt entsprechend nicht nur so wie es ist weiter laufen lassen können, sondern wir können es auch immer weiter aufbauen. Wir haben zuletzt irgendwie neue Kameras, Mikros angeschafft und so weiter und so fort. Neue Möglichkeiten, auch was das Hosting von unserem Podcast angeht. Und die lieben Freunde, die rüsten genauso auf wie wir. Nämlich Kai, es gibt jetzt Holy Meets Matcha und es gibt neue Sorten hier im Arsenal, die das muss hier ganz klar gesagt werden, ab dem 12. Mai im Handel sind. Also die sind dann bestellbar unter weareholy.com/headlock. Welche Sorten sind denn das, lieber Kai?
Genau, also zum einen gibt es ja den Klassiker, den es schon länger gibt, ne, den Lime Matcha Mint Eistee, den gibt es ja schon länger.
Ja.
Aber wir wissen ja auch mittlerweile, es gibt ja Hydration, es gibt Energy, es gibt Milkshakes. Und da gibt es auch zu jeder dieser Kategorien eine eigene Matcha-Sorte. Es gibt jetzt einmal bei Holy Energy gibt es Matcha mit Erdbeere, den haben wir jetzt. Dann gibt es bei Hydration Matcha Green Apple Kiwi. Und wenn ihr sagt, ich möchte gar nicht so was, ich möchte eher was Milkshake-mäßiges haben, dann gibt es da nämlich jetzt auch Matcha Latte als Milkshake. Also egal welche Richtung, wenn Matcha euer Ding ist, ich glaube, da findet jeder was.
Ja, Matcha, eben ein super cooles Trendgetränk irgendwo. Natürlich aus Japan, kennt ihr vielleicht das grüne Pulver, was dann mal angerührt wird. Trinke ich auch super gerne. Also ich bin auch ein großer Japan-Freund, war ja auch schon mal für eine Woche drüben, als ich damals noch ein altes Smackdown-Spiel damals bei Jukes mehr angeschaut habe. Und da habe ich solche Sachen halt auch tatsächlich für mich entdeckt. Nicht nur geiles Sushi, sondern auch geiles Matcha. Und das war für mich so ein totaler Kulturschock. Inzwischen ist Matcha ja hier eben auch angekommen. Mega gesund, passt deswegen natürlich auch zu Holy, weil Holy, no Bullshit, kein Zucker oder sonst irgendwas mit dabei. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Ganz wichtig an der Stelle, diese neuen Richtungen, die wir jetzt gerade angekündigt haben, die sind dann auch dauerhaft im Sortiment vertreten. Das heißt, das ist keine Sonderaktion, sondern Matcha ist jetzt ein fester Teil vom Holy-Sortiment und dazu gibt es noch ein dickes Gewinnspiel, was dann in Kürze startet, wo man eine Reise nach Japan gewinnen kann, was ich auch gern machen würde und ganz viele andere Späße. Und ich sag's an der Stelle nochmal, also wenn ihr dann bei weareholy.com/headlock einkauft, ihr unterstützt uns damit, wenn ihr über den anderen Link geht, benutzt gerne unseren Rabattcode headlock. Also das lohnt sich da auf jeden Fall, damit einzusteigen und wie gesagt, ihr unterstützt uns da. Und wenn ihr zuletzt versucht habt, hier diese geilen Sirup-Dinger zu bestellen, die wir auch bei dem WrestleMania-Podcast beworben haben, die waren zuletzt ausverkauft, die sind jetzt auch wieder mit dabei. Also da könnt ihr dann auch nochmal zuschlagen, probiert da die Starter-Packs, all das, was es da gibt, schaut gerne bei weareholy.com/headlock vorbei und wühlt euch einmal durchs Sortiment. Und ich kann sagen, also im April, da gerade zu WrestleMania, haben es wirklich viele, viele Leute gemacht. Und es gibt übrigens auch noch die passenden Shaker dazu, sehe ich gerade hier und ganz viel anderen Quatsch. Also lohnt sich auf jeden Fall, da zuzuschlagen bei der neuen Matcha-Sorte. Ab dem 12.05., ganz wichtig. So, Kai, dann machen wir hier weiter.
Zuschlagen.
Genau, apropos zuschlagen, das passt hier auch ganz gut. Und auf jeden Fall Holy auch gesünder als der Gingerbread Man, wenn du mich fragst. Also der Gingerbread Man ist momentan sowas, boah, ist das auf Niveau schon? Ich habe schon den Saladin gefragt, ist das auf Niveau der, wie sagt man so schön, der Sammy Sisters?
Also ich glaube, auf das Niveau werden wir hoffentlich nicht nochmal kommen, weil das mit, du meinst übrigens Bobby Sisters und nicht Sammy Sisters.
Das ist richtig, ja.
Ja, weil das war wirklich pure Hölle. Das war so, wie als Roman Reigns Hundefutter gegessen hat. Gingerbread Man ist nicht ganz auf dem Level, aber ich muss ganz klar sagen, es schreit für mich schon so ein bisschen nach Vince McMahon-Idee, wenn ich ehrlich bin.
Ja, nicht ganz ideal. Ich hoffe, dass man es jetzt auch irgendwann mal abgeschlossen hat, ne? Das muss man ja an der Stelle ganz klar sagen, aber es ist ein unsägliches Thema. In einer Fehde zwischen zwei wirklich sehr talentierten Leuten, das muss man ja auch mal dazu sagen, die auch im Ring, wie ich finde, ganz gut miteinander harmonieren. Wir sehen hier eben einen Sami Zayn, der mit gemischten Reaktionen zum Ring kommt. Wir sehen Trick Williams, der Bobby Roode seinen Entrance geklaut hat und dann eben begleitet wird von Lil Yachty zu sehr lauten Whoop the Trick Chants und Lil Yachty hier mit Candlestick und Dollarscheinen unterwegs. Kai, was waren hier deine Erwartungen an das ganze Ding?
Boah, also, ne, jetzt haben wir ja hier das Ding, was du angesprochen hast bei Backlash, also so eine Art, wir haben hier ein WrestleMania Rematch,
ja,
was wir jetzt hier bekommen. Und ich war gespannt, weil wir hatten jetzt ja gerade in den letzten Wochen, klar, den Gingerbread Man, aber wir hatten aber auch sehr viele Lil Yachty-Einbindung.
Ja.
Und immer mehr Lil Yachty-Einbindung. Ich dachte, okay, mal gucken, wie man es hier macht, mal gucken, wie viel Zeit dieses Match bekommt. Ist es ein Smackdown-Match oder geht es darüber ein bisschen hinaus? Ich muss ganz klar sagen, es ging für mich in Richtung Smackdown-Match. Nicht, dass es jetzt schlecht war, aber es war jetzt nichts, woran ich die nächsten zwei Wochen denken muss.
Nö, ich finde, das war so ein klassisches US-Championship-Match, was wir hier gesehen haben zwischen Sami Zayn und Triple H. Das war okay, so in sich. Ne? Wir sehen dann eben auch wieder einen Sami, der zunehmend so ein bisschen provoziert, einen Trick, der häufiger zurückkommt, aber Sami, der dann auch häufiger mal heelisch agiert, ne, mit den Ohrfeigen zum Beispiel, einen Trick, der eben probiert, mit seiner Athletik zurückzukommen, ne, mit diesem Capoeira-Kick vom Boden, der aktuell sehr beliebt ist, habe ich das Gefühl. Und dann auch den ersten Bookend hier zeigen will. Sami, der kontert. Das ist eigentlich so ein, ich finde, das war hier so ein klassisches Hin und Her, was das angeht. Ne? Also man hat immer das Gefühl gehabt, so Sami versucht dann zunehmend, also er muss zunehmend in die Heel-Richtung gehen, damit er auch wirklich die Kontrolle hier behalten kann. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, sehe ich eigentlich genauso, weil Sami ist ja auch so, hä, wieso boote mich dann aus? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch euer guter Sami, aber auch dann im Verlauf des Matches, wie du auch gesagt hast, wird dann sogar immer mehr heelisch und heelisch mit verschiedenen schmutzigen Tricks, die er dann entsprechend benutzt.
Genau, also im Prinzip haben ja eigentlich auch schon beide so nach 3, 4, 5 Minuten wurden dann auch schon die ersten großen Aktionen angesetzt. Ne? Klar, wir haben dann auch früh diese Sunset Flip Powerbomb von Sami Zayn, die sah ein bisschen unschön aus, wenn man ehrlich ist. Ne? Dann will er aber auch schon für die Haluva gehen, das klappt nicht. Taucht dann aber unter den Cyclone Kick durch für die Blue Thunderbomb für eine 2. Und dann haben wir hier von wegen fiese Heel-Tricks hier die Knieverletzung vom Sami Zayn, die man, wie ich finde, aber auch nicht so richtig ausgespielt hat. Oder also auch, dass es ein Trick gewesen ist, wurde hier nicht so richtig gezeigt. Wie hast du es gesehen?
Nee, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Es war sehr kurz, ne? Also dieses, mein Knie, blöd. Ja, okay, Roll-Up, alles klar, weiter geht's. Also auch das hat man nicht so wirklich atmen lassen, fand ich.
Ja, auch das Trick, ihn aufgehoben hat, hat für mich keinen Sinn in dem Augenblick ergeben. Und das, also weder Sami hat dann gejubelt, dass der Trick durchgegangen ist, noch hat Trick sich darüber beschwert, so, Alter, was machst du da, irgendwie beim Ref oder sonst irgendwas? Finde ich, ja, weiß ich nicht, hat irgendwie nicht gepasst, auch so ein Veteran-Trick, je nachdem, ob man das so ausspielen möchte. Fand ich nicht so geil. Und das hat natürlich dann auch relativ fix dann auch Liliati hier auf das Apron gerufen. Der hat dummerweise dann aber den Kendo-Stick vergessen. Der lag nämlich dann daneben. Und Sami hat sich dann den geschnappt und hat Trick damit einen übergescheppert. Nicht auf den Kopf, sondern so mehr auf die Schulter. Trotzdem unangenehm. Und danach war dann eben Sami auch drückend überlegen und ähnlich, wie wir es bei WrestleMania gesehen haben, Kai, mit den Stomps in der Ecke, also auch wirklich dann auf den Kopf getreten wird und so. Und das macht halt ein Babyface eigentlich nicht. Ne? Außer Steve Austin, aber selbst der tritt auf die Brust.
Ja, wollte ich gerade sagen. Selbst da macht man es nicht. Fand ich eigentlich ganz witzig, also was ist da ganz witzig, ich fand es ganz passend für die Entwicklung eines Sami Zayn. Mein Problem dabei ist, also ja, wir haben jetzt hier diese weitere Entwicklung Richtung Heel, aber ist die Frage, muss die Fehde weitergehen oder ist jetzt auch okay?
Tja, weil das ist so ein bisschen die Frage. Ne?
Ist also, weil, auch okay.
Ja, ich finde, es reicht jetzt eigentlich auch so ein bisschen. Also ich finde, hier hat man noch so ein bisschen, also man hat gut damit gespielt, ne, dann auch, dass ein Trick nochmal zurückkommt nach diesem, dass dann also auch Liliati nochmal seine Revanche bekommt, da auch nochmal zuschlagen darf, dass der Trick nochmal zutreten kann für einen schönen Nearfall. Auch, dass Sami dann nochmal Liliati verprügelt, als ob es zum ersten Mal gewesen wäre. So. Dann gab es hier diesen DDT auf die Treppe, dann gibt es nochmal den Haluva-Kick von hinten gegen Liliati und im Ring gibt es dann schlussendlich nach dem Ausweichen des Haluva-Kicks durch Trick Williams den Trickshot für die 3. Ich fand, das war so insgesamt okay. Ich habe immer noch das Gefühl, dass da Luft nach oben ist bei beiden. Aber eigentlich bin ich jetzt diese Ansetzung auch langsam satt. Also vielleicht kriegen wir noch so eine absolute Entscheidung. Aber eigentlich hat jetzt ja Sami schon 2-mal in Folge hier verloren.
Ja.
Oder?
Und reicht dann auch mit Gingerbread Man und alles links und rechts.
Den Gingerbread Man sollen wir jetzt endgültig in der Kiste lassen. Bitte. Ja. Den will ich auch nicht mehr haben. Also ich fand, das hier war okay. Aber es war eben auch das zweite Match auf der Card. Ich glaube, sein Zweck hat es hier erfüllt innerhalb der Dynamik der Matchcard. Aber es ist jetzt aber auch kein Match, wo ich sagen werde, in 3, 4 Jahren, wie wir immer so schön sagen, ne? Das schaue ich mir jetzt nochmal an. Jetzt nochmal, Trick Williams gegen Sami Zayn, dieser Hidden Classic. So, nee, es war kein Hidden Classic. Das war okay, aber mehr nicht. Ja.
So. Was wir jetzt aber haben, das ist ein Hidden Classic.
Ja, an Danhausen, da scheiden sich ja die Geister wirklich. Ne? Ja. Das ist ja einfach so. Wir haben hier Kit Wilson und The Miz in Matching Outfits übrigens, ne? Also als Tag-Team, die sich hier präsentieren. Und Danhausen, der ja die Klonmaschine hier bei SmackDown präsentiert hat, um sich einen Tag-Team-Partner zu klonen. Wir haben ja im Vorfeld schon überlegt, wen kriegen wir. Kriegen wir Punkhausen, kriegen wir Oberhausen, kriegen wir Princehausen, wen auch immer. Ja, wir kriegen was ganz anderes, lieber Kai.
Ja, wir haben auch zum Glück Jellyhausen bekommen, was ja so das... Aber muss man sagen, die Dirt Sheets, was Backlash angeht, schon mies reingeschissen, ne? Thema John Cena Announcement und Danhausen Tag Team Partner.
Ja.
Also, seid auch nicht mal, was ihr mal wart, Leute. Weil, also hier, ich muss erstmal sagen, oder du hast ja auch schon gesagt, daran scheiden sich die Geister, ne? Und auf der einen Seite sage ich, Junge, Gingerbread Man, das ist so, so dumm cringe, ich hasse das. Und jetzt reden wir hier über Danhausen. Wir haben diesen Rückblick mit dieser ganzen Sache mit The Miz und ja, ich bin in deinem Pool, so geh aus meinem Pool, so ja, aber ich bin ja in deinem anderen Pool im Pool, wo ich so bin, ey, das ist für mich Peak-Humor, was soll ich sagen, ne? Dann kommt da Danhausen raus mit seiner Klonmaschine und auf einmal kommt da so ein Luchador-Mini-Hausen raus, an jedes Wort wird Hausen gehängt. Es ist alles komplett dumm, aber und Leute sind ja auch so, es macht keinen Sinn. Meiner Ansicht nach zeigt es aber einfach nur, dass man keinen Humor hat, wenn man das nicht witzig findet. Was soll ich sagen? Also, mich unterhält das extrem. Also, ich hatte damit eine gute Zeit, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist wirklich, das ist so Spinat, Lakritz. Entweder du magst oder du magst es nicht.
Ja.
Und hier ist es genau das Gleiche. Und ich mag's.
Der Gag war, dass Saladin gar nicht so weit weg gewesen ist. Der hat ja darauf getippt, also er hat so im Nebensatz fallen lassen, ob es nicht eventuell Hornswoggle sein könnte, der hier als Danhausen auftritt. Und unter der Maske von Minihausen, wie er dann ja im Kommentar genannt worden ist, war niemand Geringes als Mascara Sagrada, Mascarita Sagrada, Entschuldigung. Und der war unter anderem der El Torito. Also, siehst du, die Verbindung an der Stelle.
Ja.
Ne? WLC und so.
Ja, ja, das große Comeback. Also, ich muss ja generell sagen, ich finde es relativ gut. Danhausen schafft sehr viele Arbeitsplätze für kleinwüchsige Menschen.
Ja.
Und I respect that.
Wie hat dir denn der Einstieg gefallen eigentlich? Also, weil ich weiß genau, dass da viele vor dem Fernseher gesessen haben und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wieso darf Minihausen jetzt hier Kit Wilson so abfertigen? Klar, der kriegt erstmal einen Kick-Up, aber danach gibt es diesen Diving Headbutt, es gibt einen Runner und ich weiß nicht was noch alles, ne? Den Rope Walk und einen Dive und sowas. War das ein bisschen too much?
Also Kit Wilson, lieber das Theme, hätte man noch länger laufen lassen können, finde ich. Scheiß mal auf das The Miz Theme. Die beiden sind gerade hier Glorified Jobber, The Miz und Kit Wilson. Hätte ich natürlich gerne, dass dieser Kit Wilson-Hype mehr bewirkt hätte. Ja. Bin ich trotzdem happy, dass er seine Rolle gefunden hat. Ja. Und das hier ist dann eben Mittel zum Zweck. Also, hier geht's auch nur, also, guck mal, wir sehen gerade Danhausen, der rauskommt. Dieser Vampir-Typ mit Facepaint, der sich klont, aber es klappt nicht so gut. Deswegen kommt da ein kleinwüchsiger Danhausen raus, ne? Lass mal an der Stelle nicht über Long-Term und was wird aus was reden. Also, weil darum geht's hier, glaube ich, einfach gerade nicht. Es geht einfach um diesen Moment, um hier Spaß zu kreieren. Also, weil diese ganzen auch Reels, die dann irgendwie auch in The Miz mit dem Kit Wilson macht. Also, ich glaube, wir müssen jetzt nicht über Ernsthaftigkeit und Character Development reden, wenn wir uns die ganzen Sachen angucken. Das hier soll Quatsch sein. Das soll Quatsch sein, der unterhält. Und solange es das schafft, ist der Job erfüllt, würde ich sagen.
Ist auch eine Facette des Wrestlings, ne? Comedy Wrestling hatten wir schon immer.
Die wir viel zu selten haben auch. Und die wir auch viel zu selten gut haben.
Ja. Wie gesagt, es ist natürlich auch, Humor ist immer eine Gratwanderung und ich weiß genau, dass hier sagen Leute, ah, das ist ja kein Wrestling. So doch, das kann eben auch Wrestling sein. Es ist aber eben polarisierend und deswegen ist Humor halt eben so gefährlich. Ist es, ich sag mal, risikoärmer, einfach zwei Leute hier 10 Minuten, 20 Minuten in den Ring zu stellen, die einen auscatchen, wenn sie es können. Auf jeden Fall. Ich mochte das. Ich fand das auch witzig, aber ich mag auch den Danhausen-Humor. Genauso kann ich aber auch Leute verstehen, die sagen, bah, nee, ich bin ein The Miz-Fan, der ist so gut, präsentiert ihn doch ernsthafter. Kann ich total nachvollziehen. Ich fand das hier unterhaltsam. Ich fand es auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt, wie viel Offense hier Minihausen ins Ziel gebracht hat und wie der da, also gerade den Kit Wilson hat ja für den Verkauf bis zum geht nicht mehr hinterher dann im weiteren Verlauf.
Diese Head-Scissor, wo er dann durch die Seite nach draußen springt, ne? Also wie so ein Fisch, den du aus dem Wasser ziehst. Also das war. Das fand ich schon sehr, sehr geil. Aber auch, ne, dann zum Beispiel die verschiedenen Sachen, wo dann Kit Wilson Minihausen in der Klonmaschine einsperrt. Und auf einmal geht das Ding wieder an und dann kommen die ganzen andere Mini-Houses noch raus.
Die WrestleMania-Mini-Houses, ja.
Bei WrestleMania hatten, genau. Und dann aber auch Kid Wilson, der mit seinem Spiegel rauskommt, ne, und dann ist halt Mini-House, macht sein You Are Cursed und dann hält er diesen Spiegel davor. Also, Mann, das ist so doof, weißt du, aber ich find's halt lustig.
Ja.
Und dann diese Sache, also weil es auch so affig aussieht, dann geht ja der Curse irgendwie zurück, ne? Und auf einmal setzt dann The Miz das Skullcrushing Finale an gegen Minnehausen. Und na klar, er kann ja das Bein nicht einhaken, weil der ist halt nur so klein. Und dann macht er das trotzdem so mit dem Bein noch davor. Es ist halt komplett bescheuert. Aber ich mag's. Ich hatte eine extrem gute Zeit. Und dann wirklich auch so Sachen, dass dann Minnehausen diesen Airplane-Spin zeigt mit Kit Wilson, wovor ich übrigens mies Respekt habe, dass er den da so hochheben kann. Also, ich finde das alles witzig.
Wie fandest du, also Kit Wilson nicht gecursed, Miss immer noch gecursed, darf man nicht vergessen. Und das wird mir dann auch zum Nachteil hier, als er nämlich dann den Feuerlöscher rausholt, da rauskramt und den dann auf die ganzen Hausens richtet. Und das funktioniert aber dann nicht. Und dann guckt er halt und dann guckt er rein und dann sprüht er sich selber ins Gesicht und dann sprüht er Kit Wilson ins Gesicht. Und ich habe das beim letzten Mal schon gesagt mit dem Koffer, den wir da gehabt haben, ne, wo das Puder rausgekommen ist. Das ist halt so Wile E. Coyote-Humor, ne? So.
Ich war auch so dick und doof, Looney Tunes, egal genau. Was. Weil auf mich so dieses, da kommt nichts raus, guck ich doch mal rein, warum da nichts rauskommt. Also es ist einfach Slapstick-Humor.
Wie gesagt, man muss es nicht mögen und ich kann es total verstehen, wenn man dann sagt, das ist minus 5 Stars oder sonst irgendwas, kann ich total nachvollziehen. Ich habe schon mal gesagt, ich mag Danhausen, du magst Danhausen. Ich kenne aber auch einige hier aus dem Headlock-Umfeld, die Danhausen nicht so mögen, die sich auch was anderes vom Wrestling versprechen. Kann ich total nachvollziehen. Die müssen nicht einfach überspringen, die können auf ihrem Handy rumspielen oder was auch immer.
Also das ist ja auch das perfekte Beispiel. Ne? Also guck mal, jetzt sitze ich halt hier und sage, oh, ich mag das, ich finde das witzig. Aber und dann sagen andere Leute, ja, ich finde das doof, ist ja komplett legitim. Weil wie oft habe ich schon gesagt bei diesen AW Texas Death Matches, wo ich sage, das ist gar nicht meins, das ist nicht mein Wrestling, ne? So dieses, wenn wir uns jetzt irgendwie sagen, lassen wir uns irgendwie in den Kopf tackern und die Zunge tackern und uns dann so Schaschlikspieße auf den Kopf hämmern, dann gibt's auch Leute, die sagen so, ey, das ist ja geisteskrank geil. Da sag ich dann wiederum, ich verstehe nicht, wie man sich das angucken kann. Ey, das ist Geschmackssache.
Ja. Und deswegen, wenn das nicht mögt, überspringt's. Wenn das mögt, schaut's euch an, amüsiert euch. Es ist vollkommen okay, weil das sind, was du gerade angesprochen hast, das sind ja halt die Extreme, die eben eine Kunstform wie Wrestling bietet. Du kannst auf der einen Seite Quatsch machen. Genauso gut kannst du am selben Abend im Main Event kannst du auf einer Seite wieder einen knallharten Brawl bringen oder du kannst was anderes zeigen. Das ist das Schöne auch daran, dass du nicht auf eine Schiene festgefahren bist, sondern dass du die Möglichkeiten hast. Und für mich macht das tatsächlich auch eine gewisse Weise eine Wrestling-Show aus. Ich möchte auch lachen können zwischendurch. Das ist mir ganz wichtig. Ich will nicht nur, dass alles eine Blutfehde ist oder sonst irgendwas, sondern es ist okay, wenn man auch mal zwischendurch lachen kann. Ich fand das witzig. Ich lache mich tot witzig. Ich fand's aber, ich schmunzel fröhlich vor mich hin und grinse auf jeden Fall vor mich hin witzig.
Genau.
So. Auch.
Gut. Übrigens, Wade Barrett am Kommentar war auch noch ganz unterhaltsam.
Ja, vor allem als Minnehausen hier nach dem Airplane-Spin auch noch den Wasteland benutzt hat. Das ist meine Aktion. Was wagt er hier, meine Aktion zu nehmen? Also das war schon sehr gut. Auch dass Michael Cole am Ende noch gesagt hat, ich habe gerade einen Tweet oder eine Nachricht bekommen von, ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben. Und er schreibt hier, this is Wrestling. Ja, genau, das ist Wrestling. Und da habe ich gedacht, so, der haut ja gerade allen eine runter so in dem Augenblick. Weiß genau, was das für Reaktionen mit sich bringt. Naja, wir kriegen eine kleine Ankündigung. Triple Mania, 2 Nächte, 11. und 13. September. Und da auf jeden Fall dann jede Menge Lucha-Action. Und dann geht's weiter mit Io Sky gegen Asuka. Und also ich habe mir von diesem Match extrem viel versprochen, muss ich dazu sagen. Am Anfang hast du es nicht ganz gehalten, am Ende eher. Was mir am Anfang aber aufgefallen ist, Kai, sehr laute We Want Kairi Chants, oder?
Yo, aber da frage ich mich jetzt mittlerweile, ist es so dieses Jahr, wir chanten das einfach nur noch, weil wir das jetzt chanten müssen? So, weißt du, so diese, weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Oder so, wollt ihr wirklich Kairi Sane zurückhaben? Weil ich habe so das Gefühl, der Aufschrei ist jetzt gerade sehr groß, aber vorher habt ihr euch auch nicht für Kairi Sane gejuckt.
Wir hatten auch New Day Rocks Chance an anderer Stelle, darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, es ist halt eine Art und Weise, wie man seinem Unmut so ein bisschen Luft machen kann.
Ja, so ein bisschen die CM Punk Chance, ne?
Ja, es ist so ein bisschen kleiner, leiser Protest. Im Endeffekt hast du aber trotzdem dein Ticket gekauft und im Endeffekt schaust du wahrscheinlich auch am Montag trotzdem noch Raw und trotzdem noch SmackDown am Freitag. Und ich glaube halt nicht, dass es was ändern wird. Also zumindest nicht, wenn jetzt nicht ganz stark die Zuschauerzahlen hier einbrechen werden. Und damit rechne ich jetzt nicht. Klar, leichter Rückgang, aber das sehen wir ja auch schon in den Arenen. Aber so insgesamt glaube ich nicht. Aber ich finde es eine gute Art und Weise, wie man das zumindest präsentieren kann. Ich glaube aber auch, dass das in 1-2 Wochen wieder vorbei ist.
Ja.
Weil ich war so ein bisschen enttäuscht von der Anfangsphase, weil, das hast du gerade angesprochen, die beiden erstmal eine ausgecatcht haben. Und wir haben hier zwei Frauen, die kaum größer sind als 1,50, so überspitzt formuliert, und dann erstmal mit einem richtig heftigen Lockup hier zurande gehen, Kai. Da muss ich ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann, klar, dann ist es schneller irgendwann geworden, aber ich fand den Anfang, fand ich langsam für die, die wir hier im Ring haben.
Ja, also sehe ich auch so, also unterschreibe ich sogar auch. Ich habe auch gedacht, ich dachte, jetzt geht irgendwie so ein bisschen mehr los. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich mir so das ganze Match anschaue und dann gerade auch das Ende anschaue, das war so ein bisschen deren Match. Also ich glaube, das hat den beiden halt sehr viel bedeutet und die haben das, glaube ich, genauso geworkt, wie sie es worken wollten. Also das ist halt für die nochmal einen ganz anderen emotionalen Wert. Ja. Wie gesagt, ich finde, das merkst du auch nach dem Pinfall dann, weil die Reaktion hat ja auch nicht so wirklich gepasst zu der Story, die wir eigentlich vorher gesehen haben, wenn man das mal ehrlich ist. Ich glaube, das war wirklich dieses Ding, Mann, wir dürfen jetzt hier auf der großen Bühne gegeneinander kämpfen. Das ist so ein Traum, der für uns beide in Erfüllung geht. Lass uns jetzt hier mal einen auscatchen. Aber ich sehe es auch so wie du. Eigentlich von der Feder her hätte ich mir so ein bisschen von Anfang an mehr Intensität gewünscht.
Also ich habe diese Emotionalität auch am Anfang schon gesehen. Da gibt es ja bei Asuka's Entrance, die halt ihren Einzug macht. Und dann gab es mehrere Close-Ups auf das Gesicht von Io Sky. Und Io Sky war nicht die Io Sky, die wir sonst gehabt haben. Da habe ich schon ein paar Mal das Gefühl gehabt, als ob ihr da so ein bisschen, weißt du, diese Emotionalität hochsteigt. Mhm. Und als ob sie die dann wieder runterschlucken musste quasi, weil sie dann wieder in die Rolle rein musste. Das war so mein Eindruck, weißt du. So, da waren so zwei kleine Momente, wo sie fast, heutzutage sagt man gebrochen zu, ne? Aber wo sie fast so ein bisschen übermannt worden ist von diesen Emotionen, die da gewesen sind auf jeden Fall, ne? Weil die beiden teilen ja eine lange gemeinsame Historie miteinander. Deswegen am Anfang eher ein bisschen langsamer. Klar kommt dann irgendwann dieser Flip, dieser Beinfeger aus dem Rutschen heraus, der Dropkick von Io, dann auch die Jumping Knees hier in die Ecke, ne? Diese Meteora Knees quasi für die zwei, und dann geht's raus und Io will dann nochmal Springboard-Aktion zeigen. Asuka fegt ihr dann die Beine weg und schlägt sie mit dem Kopf an den Ringpfosten. Und ab da haben wir eigentlich das Match, was wir da haben. Eine Asuka, die kontrolliert mit Härte, mit den Kicks und so weiter und so fort. Aber wir sind noch nicht im Volltempo, weil das sollten wir erst kommen, als dann Io Sky hier ans Ruder kommt und dann auch vor allem diesen Wheelbarrel in den Stomp.
Ja. Du. Also deswegen auch gerade mit diesem, die beiden kennen sich, das mag ich halt immer, wenn du Fäden hast und merkst, ihr, die kennen sich schon, ne? Also entweder die haben sich gescoutet oder die haben lange Historie zusammen. Ich mag es, wenn mir ein Match auch sowas transportieren kann, was sich dann auch dann so zeigt, dass du verschiedene Konteraktionen hast. Auch hier muss man sagen, es war auch da nicht alles sauber in diesem Match, also es hat nicht alles so geklappt. Ich springe jetzt einfach ganz kurz, weil für mich so der größte Counter, in Anführungsstrichen, war, wie dann die ist nicht dabei, wie Io Sky den Mist geblockt hat, einfach indem sie dieses Notizheft von Wade Barrett vor sich hält. Das fand ich, also das war so ein simpler, aber sehr guter Konter dieser Aktion, weil es so einfach kann es halt sein, ne? So trifft er halt nicht. Und was wir noch später sehen sollten, war dann eben der Moonsault von Io Sky, der dann ja von Asuka in dieser, was ist es, Head Scissor, also in diesem Lock gefangen werden sollte. Da ist dann aber Io so ein bisschen zu weit vorne gelandet und dann musste Asuka nochmal so hinterher rutschen.
Ja.
Das waren so ein paar Unsauberheiten, aber meine Güte.
Ja, wir hatten dann ja generell in der Mitte des Matches das Thema, dass hier Asuka auch verstärkt den Arm bearbeitet, ne, mit Armbars, mit dann eben auch einem Flying Armbar, den wir dann gesehen haben, auch im Asuka-Lock, wo sich dann Io gerade noch in letzter Sekunde ins Seil retten kann, aber auch später im Verlauf dann auch eben ihrerseits eine Asuka-Lock gezeigt hat. Also man hat da schon so ein bisschen mit gespielt, man hat auch diesen Armbar vorbereitet, aber ich habe auch so gesehen, da ist eine Io Sky einfach zu weit gesprungen.
Ja.
Passiert. Und ja, wir haben auch dann, auch bei diesem, also nach dieser Mist-Geschichte, also nach dieser blauen Nebel-Attacke von Asuka, die abgeblockt worden ist, hatten wir auch so einen Moment, wo da sollte sich ja von Io Sky diesen Asai Moonsault rausgeben. und da stand Asuka nicht richtig. Und dann hat Io auch einmal gedacht so, geh mal ein bisschen weiter nach da, so, damit ich da nicht, weil da war nur so eine ganz schmale Lücke, wo sie quasi hätte reinspringen können, damit sie da nicht unglücklich landet, ne? Bisschen Positioning-Probleme. Es geht dann aber hinterher weiter eben, ja, mit dem, eben, mit diesem Asuka-Lock, wo sich dann eben Io mit dem Pin rausbefreit für eine 2 und dann gibt's eben das große Finish mit dem Schlagabtausch am Boden. Io, die dann zurückkommt mit dem German, mit dem Meteora Knees und dann auch mit dem Over the Moonsault, also sprich ihre großen Trademark-Aktionen ansetzt für die 3. Technisch sehr schönes Match, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat echt gut gepasst für mich. Anfang ein bisschen langsam, gegen Ende dann wirklich richtig flott und richtig unterhaltsam. Ich glaube aber, Kai, über das, was man reden wird, wird das, was danach passiert ist. Was ist denn da passiert?
Du meinst jetzt nach dem Ende, meinst du dann?
Richtig.
Ja, weil das war ja das, was ich schon angesprochen hatte. Und am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, weil sie hat halt gepinnt, ne? Und dann ist sie ja so auf die Seite gerutscht. Und dann war ich so, okay, war es jetzt schon die wirkliche Verbeugung oder war es einfach nur so dieser Moment so, oh, ich bin kurz außer Puste? Weil du hast ja ganz relativ häufig diese Verbeugungen dann gerade auch so im japanischen Wrestling. So, ah, vielleicht lässt man es so ganz subtil, weil eigentlich gibt die Feder das ja auch nicht her, dass wir jetzt hier alles embracen und sagen, alles ist so toll. War dann aber im Endeffekt egal. Dann gab es halt noch die Verbeugung und die haben sich beide auch umarmt und gefreut. Und das war dann wirklich dieses Mentor-Schüler-Ding und wir haben hier unsere Geschichte zusammen. Ich fand, das war ein sehr wholesome Moment. Also es ist jetzt hier nicht der Curtain Call, wo man sagt so, aber die hassen sich doch eigentlich. Wie kann das denn sein? Sondern das war das, was ich meinte, du hast gemerkt, das ist hier ein sehr wichtiger Moment für diese beiden und wir können dabei zugucken, weil ich es dann auch wirklich mochte, dass man den dann auch hier wieder, der WrestleMania-Vergleich, du gibst den für dieses Non-Title-Match 18 Minuten. So, das, also bei WrestleMania am Title-Match hast du nicht mal 10 bekommen. Also von daher... Das war eine sehr gute Wahl, wie man es hier gemacht hat. Man hat denen die Bühne gegeben, man hat denen die Zeit gegeben und die haben für sich einen sehr emotionalen, schönen, wichtigen Moment kreiert. Und wir haben ein gutes Match bekommen. Also, ja. Was soll ich sagen?
Und ich finde, man hat die auch gesehen, das war nicht mehr die Wrestlerin Asuka, die hier dann auch Kairi Sane, ich fange jetzt auch schon damit an, Io Sky hier umarmt hat und geküsst hat, sondern das war für mich die Frau der hinter dem Gimmick, ne? Also wie sie gelächelt hat, wie sie da auch Tränen verdrückt hat. Und die Frage, die ist ja auch von einem Big E hier gestellt worden, Kai, war es das für eine Asuka? Wir haben bis jetzt noch weder Bestätigung noch Dementi, weil sie ja dann auch so das Publikum gewunken hat und so. War das der Abschied, den wir hier gesehen haben? Und wir wissen es einfach nur noch nicht?
Boah, ich glaube, darüber kann man nur mutmaßen. Ich würde es erstmal sagen, nicht. Also, weil kann ja noch hier und da was geben, auf jeden Fall. Erstmal abwarten. Also, ich fände es, wäre jetzt so bei Backlash aus dem Nix ein bisschen zu früh.
Ja, es gibt halt so mehrere Indikatoren dafür. Zum einen ihre Reaktion natürlich, ne, diese Emotionalität. Zum anderen hat sie halt eben auf ihrer Instagram-Seite auch noch ein Video von sich gepostet oder ein Foto von sich gepostet, wo sie da am Fenster sitzt und in die Ferne schaut. Und dazu lief dann Frank Sinatras My Way. Ne? Und das geht ja dann nun mal mit dem, ne? And now the end is near, the final curtain und so. Gibt schon viele Indizien. Wäre auf jeden Fall ein Verlust für WWE, wenn sie hier gehen würde, in meinen Augen. Wir wissen, dass gerade die TKO-Geldpolitik da natürlich eventuell auch mit reinspielen kann. Wäre auf der einen Seite ein schöner Abschied natürlich nach so einem Match. Auf der anderen Seite hat aber eine Frau wie Asuka und auch die so viel für das Frauenwrestling bei WWE getan hat, auch noch einen größeren Abschied verdient.
Ja.
Gucken wir mal, möglich ist das alles, aber wir werden es dann in den nächsten Wochen sehen, ob das so passiert. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben Samstag, knapp 2:30, wissen wir es noch nicht. Ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt, weil es sich so anfühlt und weil so die Indikatoren da sind, aber warten wir mal ab. Wir gehen ganz kurz ins Publikum und das muss ich ganz kurz nur sagen, weil wir da Steve Kern und Dan Spivey sehen und beide natürlich, die sagen dir wahrscheinlich gar nichts, wie ich vermute, richtig? Ja. Dan Spivey natürlich Waylon Mercy ehemals gewesen. Eines der geilsten Gimmicks in der Wrestling-Geschichte, was auch unter anderem den Bray Wyatt spätere Verlauf hier inspiriert hat. Und wir haben Steve Kern gesehen, der unter anderem ein Doink gewesen ist. Also von den vielen Doinks, die wir gehabt haben. Und auch unter der Maske war. Und der Skinner war er auch noch. Also, und ein sehr guter Trainer, das kommt auch noch mit dazu. Wir machen aber weiter mit der großen Ankündigung von John Cena. Und Ich habe ja bei der Preview war ich ja noch sehr skeptisch und habe gesagt, ey, das wird irgendein Quatsch sein, hier Club WWE oder irgendwas Großes in der Richtung, was man hauptsächlich nutzen möchte, um uns Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber Kai, John Cena bedankt sich natürlich erstmal und sagt, hier, ne, mein Abschied hat mir so viel bedeutet und auch die neuen Leute, die sich da präsentiert haben, Oberfemi, Soruka hat er genannt und so, die haben mir da wirklich nochmal einen Impuls gegeben. Oder Jovan Evans hat er, glaube ich, auch noch dabei genannt. Ja. Und es wurde dann das John Cena Classic angekündigt. Willst du es erklären, was es ist, oder soll ich das erklären?
Du kannst es auch. Ja, im Endeffekt ist es ein Turnier, was wir bekommen werden, oder wenn nicht mal zwingend ein Turnier. Wir werden ein Event haben mit Matches, mit NXT-Talent und WWE Main-Roster-Talent. Ne? Weil, das hatten wir auch bei dem letzten Event von Cena, da hat man ja gesehen, ganz viele Leute haben eine Bühne bekommen, die noch gar nicht im Main-Roster sind. Und das möchte man gerne nochmal machen. Und an diesem Abend kann man auch ein Belt gewinnen. Und da war ich erstmal, na, neuer Belt, oh, weiß ich nicht. Aber so wie es klingt, es ist dann eben ein Belt, den man nicht gewinnt in einem Match, so gesehen, sondern am Ende dieser Show kann das Publikum abstimmen, wer hat uns denn am meisten begeistert heute? Und er ist dann der John Cena Classic Champion. Heißt, du kannst auch verlieren, aber du hast mit der Crowd connected, du hast eine geile Performance gehabt und kannst dann trotzdem der John Cena Classic Champion werden. Und das finde ich erstmal ganz gut, weil es ist kein Belt, der verteidigt werden muss. Heißt, es wird nicht wieder irgendjemand irgendwas rumtragen müssen und verteidigen, was dann irgendwie wertlos ist. So aller Trophäen und Saudi-Belts, die wir schon bekommen haben. Das soll ein jährliches Event werden. Wir haben aber noch keine Info zu Teilnehmern. Wir haben noch keine Info zu, wann das stattfindet. Sondern es ist jetzt erstmal so rausgeworfen worden. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein besseres Announcement als der WWE Club.
Das auf jeden Fall. Also um Welten besser, muss man ja an der Stelle sagen. Ich glaube, es wird sogar als Turnier ausgetragen. So habe ich es zumindest dann auch verstanden. Aber warten wir mal ab. Ne? Wie gesagt, wir wissen da noch nicht allzu viel drüber. Und ja, ich bin da sehr neugierig drauf. Vor allem natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, dass wir aktuell ein ganz anderes NXT-Roster haben, als wir es noch vor einem halben Jahr hatten. Ne? Da sind viele neue, junge Leute mit dabei, für die das natürlich auf der einen Seite eine Chance ist, aber die auch noch nicht ganz so etabliert sind. Wir wissen auch noch nicht genau, wann das stattfinden wird. Und auch gerade diese Wahlmöglichkeit, Kai, also A, zieht man das wirklich konsequent durch? Also, dass man das wirklich sagt, ja, okay, wir akzeptieren dann auch die Wahl, auch wenn sie uns vielleicht nicht in die Pläne passt?
Ja, safe nicht.
und ja, B, wie wird das dann überhaupt angenommen? Ne? Das ist dann die andere Kiste. Genau. Also ich bin gespannt drauf, ich bin neugierig drauf und bin neugierig drauf auch, ob man das, wo man das zeigen wird, wie man das zeigen wird, wann das sein wird. Also sind noch sehr viele Fragen offen. Aber
ist natürlich ein weiteres Event, was man gut verkaufen kann, weil man John Cenas Namen drauf klatscht. Das ist ganz ehrlich, weil das zieht. Ne? Du kannst sagen so, jetzt das John Cena Event kommt in deine Stadt. Möchtest du nicht Karten kaufen? Ne? Verkauft sich auf jeden Fall relativ gut. Ich würde auch schon mal jetzt hier an dieser Stelle, 10.05., mein Hintern drauf verwetten, dass wir in diesem Turnier zu 110% Mason Rook bekommen werden.
Ja,
wenn ich mir so John Cenas Social Media Game der letzten Wochen angucke.
Meinst du, he's big and he's bad, he's gonna kick your dad, oder was hat er gesagt? He'll
body slam your dad.
Ja.
Also ich habe bisher nur so Ausschnitte gesehen, ich bin erstmal Fan. Auch wenn ich mir denke, man muss jetzt nicht 10 verschiedene Piledriver zeigen, weil das ist gefährlich.
Ja.
Aber sonst bin ich Fan.
Ja. Also wir schauen mal, was uns da erwarten wird, wie dann schlussendlich die Form sein wird. Also es klingt nach einem Turnier auf jeden Fall. Wenn du einen Champion am Ende haben möchtest, dann kannst du nicht nur Einzelmatches machen. In meinen Augen zumindest. Andererseits kannst du dann natürlich eine breitflächige Abstimmung machen.
Ich wollte sagen, klar kannst du ja schon, weil also du kannst ja einfach Einzelmatches machen und dann sagen so, okay, wer war am geilsten und der hat dann gewonnen.
Ja. Wir werden es sehen, wie die Ausrichtung sein wird, wie das dann präsentiert wird. Auf jeden Fall erstmal eine deutlich positivere Grundstimmung, als wenn es einfach eine Club-WWE-Ankündigung wäre und so, hey, subscribe now, it's free, it's open oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Deswegen, da bin ich auf jeden Fall dann schon mal in deutlich besserer Laune rausgegangen an der Stelle. Und vorausgehen, wir haben hier noch das Main-Event-Match natürlich um die World Heavyweight Championship, Roman Reigns gegen Jacob Fatu. Jacob Fatu hier in Haku-Optik mit dem Blumenkranz, designt von der Tochter von Haku. Und Kai, da muss man ja mal sagen, ich weiß, als wir das letzte Mal oder vorletzte Mal drüber gesprochen haben über den Tank Death Grip, hast du noch gesagt, ach, nur alte Leute kennen das und bla bla bla. Weiß ich noch ganz genau. Und jetzt haben sie hier aus dem Tangent Death Grip im Prinzip die ganze Story drumherum gestrickt und da eben auch noch die ganze Familie mit einbezogen. Hast du das bis hierhin gekauft, als jemand, der einen HQ nur aus Erzählungen wahrscheinlich kennt?
Ja, also man hat es jetzt natürlich gemacht, dass das eben nicht mehr nur noch alte Leute kennen, ne? Sondern also man hat es uns jetzt ja näher gebracht.
Hat also man das gut gemacht bei dir? Ne?
Ich weiß gar nicht mehr, was. Wir hatten schon mal irgendeine Aktion. Ich weiß gar nicht mehr, was genau es war. Ich komme auch nicht mehr genau drauf. Aber dieser Tongan Death Grip wird ja hier so als die Waffe verkauft, ne? Als das Gefährlichste auf der Welt. Ich finde, der sieht nicht gefährlich aus. Das also, ich finde, auch da, ne, klar, das ist respektlos, aber hey, ich bin ja auch nicht so alt, ich kenne das ja nicht. Das ist für mich eine dumme, ungefährliche Mandible Claw.
Aber du willst mir sagen, dass die Mandible Claw gefährlich ist.
Also, die sieht gefährlich aus, weil du bist so, ja, der packt dir halt ins Maul. Also, das ist.
Ja, aber also, Moment mal, der packt dir hier halt an die Kehle.
Ja, aber das ist wie. Das ist so ein bisschen wie bei Brian Daniels, ne, mit dieser Cattle Mutilation. So, ja, das ist sicherlich krass, aber sieht halt aus wie Arsch.
Ja, gut, Cattle Mutilation war halt auch. Das war schon damals komisch, wenn man ehrlich ist. Ja, ich finde, man hat es ganz gut präsentiert, auch gerade, dass man dann hier Roman Reigns quasi so in die Bredouille immer wieder gebracht hat, ne, und dann auch entsprechend stark dargestellt hat. Ich finde, das hat man ganz gut gemacht. Und ich habe auch hier den Eindruck gehabt, Kai, durch das gesamte Match ging es ja in erster Linie auch darum, so, ja, wir lassen Jacob Fatu hier verlieren, aber wir tun unser allermöglichstes, dass er auch in jeder Sekunde noch gefährlich aussieht für den weiteren Verlauf, oder?
Ja. Das hat man ja auch gerade, um kurz vorzugreifen, natürlich auch mit dem Ende gemacht, ne? Also, um wirklich nochmal zu zeigen, Leute, hier kann es weitergehen. Und falls es nicht weitergehen sollte, ist es trotzdem gefährlich. Aber wir gehen stark davon aus, dass es weitergeht, gerade mit dem Titelposen am Ende. Und auch hier generell in dem Match, man hat ja auch schon gemerkt, dass Roman gar nicht so überlegen ist, wie er sonst immer ist. Also man hatte hier gar nicht viel diesen cocky Roman, der mal irgendwann durchkommt, der auch im CM Punk Match viel durchgekommen ist. Das war hier weniger. Und wir hatten ja auch einen Roman, der auch häufiger mal in Gefahr war, der nicht wusste jetzt, wie ihm geschieht. Dann natürlich, klar, wer da mit seinen Aktionen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 20 Superman Punches zurückkommt, die wir gerade gegen Ende gesehen haben. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil sonst sagen wir immer, ja gut, Roman Reigns Matches, gerade so Tribal Chief Roman Reigns ist häufig Schema F. Das hat man jetzt zumindest durch die Dominanz einer Jacob Fatu so ein bisschen aufgebrochen.
Und das musste man ja auch. Man hat es ja schon sehr früh etabliert. Da gab es ja. Zum einen gab es natürlich erstmal diesen Shoulderblock und es gab auch eine Clothesline, die einfach einen Jacob Fatu nicht gesellt hat. Also da gab es einen Shoulderblock und Roman posiert danach, macht den Finger und Jacob steht direkt danach wieder auf. Es gibt eine Clothesline von Roman, die nicht funktioniert. Und stattdessen bringt danach einen Jacob Fatu ihn hier in die Bredouille, schickt ihn raus, es gibt den Suicide Dive und aus dem Suicide Dive sofort den Tongan Death Grip. Das mochte ich übrigens sehr. Und das hat dann bei Roman zu einer Umstellung geführt, dass er dann ja auch sehr früh auf den Arm gegangen ist, hat hier versucht, die Finger zu bearbeiten. Aber eigentlich hat Jacob immer wieder ein Mittel dagegen gehabt. Und als dann Roman den ersten Superman Punch auspackt, kickt Jacob hier beinahe 1 aus und ist direkt wieder auf den Füßen und ist wieder wilde Mann. Und das ist auch wirklich so, wie das die Kommentatoren gesagt haben. Ja, es ist fast wieder wie Umaga früher. Und das hat mich auch hier sehr, sehr stark dran erinnert. Sowohl die Gesten, aber als auch die Offense und so, der dann auch bestimmte Aktionen, diesen Kick zum Beispiel, als der den Backdrop-Ansatz gezeigt hat und dann Roman ihn kontert mit dem Kick, gar nicht mehr verkauft, stattdessen sofort hinterher die Headbutts obendrauf, die Hip-Attack. Das hat man schon sehr, sehr stark verkauft, dass hier eben eine Jacob Fatu vieles wegstecken kann, vieles no-sellt und einfach vieles an ihm abprallt, was Roman Reigns ihm entgegenwirft. Und dadurch ist natürlich auch dieses Überhebliche, das Starke, sehr schnell bei dem Roman Reigns gebröckelt, weil er halt eben in eine andere Richtung gehen muss. Der konnte hier nicht Trash-Talken, weil dann hätte er wahrscheinlich sofort einen Tongue Death Grip abbekommen, so in dem Sinne. Weißt du?
Das stimmt. Also und deswegen, ich fand es halt auch, also das haben wir jetzt schon seit mehreren Monaten, aber auch diese Bewegungen eines Fatu, das gibt mir halt auch Umaga-Vibes und gerade auch nochmal durch dieses ganze Auftreten, was wir jetzt auch bei dem Match hatten, auch was das Outfit angeht, das war overall recht Umaga-mäßig. Was mich so ein bisschen stört, ist diese Inkonsequenz in Chokeholds oder sowas, wann dann das Match vorbei ist oder nicht. Weil teilweise du kämpfst gegen Gunther oder sowas und dann macht der Ref einmal so an deinem Arm und dann ist so, ah, der bewegt sich nicht mehr, okay, der ist raus. Und dann bei Roman ist so dieses, ah, der Arm bewegt sich nicht mehr. Ja, wir heben ihn nochmal hoch und gucken nochmal, was passiert. Ich verstehe nicht, warum man da nicht mal eine klare, also das ist ja nicht das Handspiel im Fußball, was 8000 Auslegungen hat.
Ja. Aber,
also das ist irgendwie blöd, weil gut, wir haben irgendwann nicht mehr diese Zeit, damit wir lassen den Arm dreimal fallen, weil die ersten zwei Male fällt er eh, ist ja egal. Aber können wir es irgendwie einheitlich machen? Weil das finde ich, also ich finde das nervig.
Ja, kann ich verstehen. Ja, nee, das ist halt hier einfach so. Aber beim Roman gelten Sonderregeln, das haben wir schon bei WrestleMania gesehen. Der kriegt eine extra Chance. Darf man mal eine Treppe zuschlagen. Ja, Roman geht auch hier durch das Pult. Ne? Und da dreht ja dann auch einen Jacob Fatu nochmal komplett frei. Und da hat man sich dann auch gefragt, so, will Jacob Fatu hier wirklich den Belt oder will er halt einfach nur zerstören? Und danach präsentiert man eigentlich so die beiden großen Finisher von beiden. Ne? Dann kassiert ja Jacob erst den Spear und wenige Aktionen später, es gibt nochmal diesen Kip-Up, Samoan Drop und so. Und dann gibt es aber auch den Double Jump Moonsault. Und beide kicken aus ihren Finishern aus. Und dadurch hat man natürlich den Jacob Fatu schon mal auf Augenhöhe auch präsentiert, dass er hier eben aus dem Spear raus kommt und dann auch gleichzeitig wieder seine Aktion hier zeigt, hat schon für mich ganz gut gepasst. Und Roman, auch da wieder die Verzweiflung, weil du gerade gesagt hast, hier, wie kämpft er sich zurück, Kai? Er kämpft zurück, indem er seinem Cousin hier in die Augen bohrt, mit den Daumen direkt bis ins Großhirn.
Ist ein Match, muss man mit leben.
Ich habe zuletzt Invincible geguckt, ich habe schlechte Erinnerungen daran. Ja.
Und da war es dann ja auch so, dass dann auch wir da so einen halben Ref-Bump kriegen.
Ja.
Den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe. Also weil der hatte ja keine Auswirkung, dieser erste, also Ref-Bump. Weil der war dann in der Ringecke, war so ein bisschen platt und benommen, aber es kam ja keine Aktion danach. Also keine Heal-Aktion. Oder war es quasi einfach nur, dass der Ref dahinter ist, damit er nicht sieht, dass Roman Jacob in die Augen greift?
Na,
war das einfach die Erklärung?
Ich glaube, es ist eher die Erklärung für die Verzweiflung bei einem Roman Reigns, dass du quasi so, du willst irgendwie aus dieser Aktion raus und du achtest auf nichts anderes mehr. Du greifst in die Augen, du wirfst dich quasi einfach blind in die Ecke, was ja im weiteren Verlauf ja nochmal ein Punkt sein soll. Ich glaube, das war nicht unbedingt dazu gemacht, um den Ref auszuschalten, um das zu signalisieren, sondern ich glaube, es war eher dazu gedacht, um zu zeigen, der Jacob, der ist komplett bekloppt und der Roman, der kann nicht damit umgehen in dem Augenblick. Der ist hilflos und muss deswegen quasi in diese Richtung gehen. So habe ich es gesehen.
Mhm. Ja, okay. Ja, also
ich war vor dem Deutschunterricht, weißt du, so. Kannst du das bitte für mich interpretieren?
Was möchte der Künstler uns damit sagen?
Genau.
Also auf jeden Fall, das hat mich halt irgendwie so ein bisschen gewundert, weil sonst kennt man es ja anders.
Genau. Trotzdem, Roman kommt dann ja zurück. Das erste Superman-Punch, noch ein Superman-Punch quasi aus diesem Pop-Up heraus, wo er hochgeworfen wird und dann von oben einschlägt. Es gibt den nächsten Spear. Und da habe ich gedacht, das wäre es, ehrlich gesagt. Das war dann doch nur eine 2. Ich finde, damit hat man sehr, sehr gut gespielt hier an der Stelle.
Ja, obwohl der Nearfall so ein bisschen blöd gemacht war, weil der Ref irgendwie der hat schon aufgehört zu zählen, als Jacob Fatu noch gar nicht outgekickt ist.
Ja, gut.
Das war so vom Timing her ein bisschen blöd, ja. Ansonsten, ne, Jacob Fatu danach, wir kriegen wieder den Tongan Death Grip. Roman auch wieder versucht irgendwie sich links, rechts zu helfen, reißt dabei das Turnbuckle ab.
Und reißt auch vorher am Referee übrigens, so, wenn ich vergessen, der hat auch einmal nach dem Referee gegriffen quasi und hat den so, ne, einmal
einfach gegriffen, was er haben wollte.
Ja.
Dann reißt ihm das Turnbuckle-Pad ab. Der Ref sieht das, ist so, oh, da ist ja ein Turnbuckle-Pad, was mache ich denn damit? Und währenddessen geht dann eben Jacob Fatu ins Exposed Turnbuckle, kassiert den Spear und das war's dann. Also man hat ja schon sehr drauf geachtet, Jacob Fatu gut aussehen zu lassen, dass er auch mehrere Aktionen braucht, um dann unten zu bleiben.
Ja, 3 Spears und der Exposed Turnbuckle hier für den 3-Count. Und auch nach dem 3-Count ist er ja nicht wirklich lange liegen geblieben, wenn man ehrlich ist. Weil da hat ja Roman ganz kurz nur jubeln dürfen und dann gab es direkt die Post-Match-Attack. Und
also, wir waren Roman lag ja länger als Jacob.
Aber ja, jetzt Kai, ich habe beim letzten Mal gefragt hier, wer ist denn jetzt hier Heel und wer ist Face? Da haben wir noch gesagt, ja, Jacob ist halt Jacob und Roman ist halt Roman. Ne? Mhm. Jetzt mit dieser Post-Match-Attack, ist der Jacob jetzt ein Böser?
Ich habe mich auch gefragt, weil du hast aber auch gemerkt, die Crowd wusste ja auch nicht so ganz, wie sie reagieren soll.
Ja.
Sollen wir jetzt buhen? Sollen wir es irgendwie auch geil finden? Was machen wir jetzt? Ich kann es dir noch nicht ganz sagen. Also Vielleicht, wir gehen in die Headlock-Callbacks. Nennen es vielleicht, um David glücklich zu machen, nennen es einen Tweener, ne? Also,
ja, ist relativ ist auch
kein
schon,
viel,
ja.
Ist er kein Hey, ist er kein Heel, ist er kein Haze, genau. Ist er kein Heel, ist er kein Face. Ich glaube, wir müssen die nächste Raw oder Smackdown-Ausgabe abwarten, um unsere Antwort zu bekommen. Weil eigentlich ist es ja die klare Heel-Aktion, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja. Es gibt einen Angriff nach dem Match. Aber wenn es einer verdient, dann ja auch ein bisschen der Roman.
Ja, und Jacob dann schreit ja auch nochmal in die Kamera so, I told you so, ne? Also ich hab's dir gesagt, ne? Also er wird dir quasi alles tun, um dein Ziel zu erreichen. Ich meine, er hat sein Ziel zumindest noch nicht erreicht, aber er hat ja auch wirklich alle anderen durch die Gegend geschmissen, ne? Auch, ich musste so ein bisschen lachen. Vielleicht mit dem Referee nicht so eine komplexe Aktion machen wie diesen Pop-up Samoan Drop, weil man genau gemerkt hat, so, jetzt zieh ich dich ran, jetzt werbe ich dich hoch, jetzt machen wir das. Das war nicht ganz so glücklich, aber er hat auch Adam Pearce hier aus dem Ring geschmissen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es jetzt, dass Roman jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen raus ist und dass es vielleicht irgendwie die Suspendierung gibt oder sonst irgendwas, mal gucken, wie das laufen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man diese gemischten Publikumsreaktionen hier vielleicht auch einfach in Kauf nehmen möchte und mal sehen möchte, wie weit kann man dann damit gehen, ne? Weil ein Jacob Fatu hat ja schon eine eindeutige Motivation dahinter, die positiv ist, er macht halt negative Dinge dafür, zugleich gegen jemanden wie einen Roman Reigns, der in der Vergangenheit auch schon sehr viele schlimme Dinge gemacht hat, ne? Gucken wir mal.
Wir werden sehen, also worauf ich jetzt sehr gespannt bin, wir haben jetzt auch die Infos bekommen, dass der Roman für diese ganzen Juni-Shows nicht mehr angekündigt ist.
Ja.
Eigentlich sieht es ja alles so aus, wie, ja, die Fehde geht halt weiter. Was machen wir? Also, klar, wir haben jetzt noch Clash in Italy, was ja irgendwie in 2 Wochen ist. Aber also ich bin gespannt, wie man das jetzt storymäßig löst.
Ja, die kloppen sich jetzt noch so ein bisschen die nächsten Wochen und dann ist der Roman mal wieder weg. Dann gibt es noch einen Beatdown und irgendeine heftige Aktion und dann anschließend ist der im Juni weg und dann sind wir schon auf dem Weg Richtung SummerSlam und dann baut man die große Feder auf. Irgendwie so.
Ja. Mal gucken oder so.
Auf jeden Fall, Schlussbilder ist hier auf jeden Fall, wie Fatu mit dem Championship posiert und Roman zerstört am Boden liegt. Und Kai, jetzt muss ich natürlich immer die entscheidende Frage stellen, hier nach Backlash. Wir brauchen ja ein Fazit und wir brauchen natürlich eine Bananenwertung. Was gibst du dem Ding hier von 1 bis 8 Bananen?
Ich hatte eine wirklich gute Zeit. Und wir hatten hier auch echt gute Matches auf der Card mit Braun Breaker gegen Rollins. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Comedy-Match. Io Sky gegen Asuka fand ich auch echt gut. Und Roman gegen Jacob fand ich auch gut. Jetzt ist natürlich die Frage immer, wie machst du mit der Bananenwertung? Ist eine Bewertung für einen Backlash gleichzusetzen mit einer Bewertung für eine Mania? Weil an eine Mania habe ich natürlich andere Erwartungen, muss ich ganz klar sagen.
Ja.
Aber für einen Backlash war ich wirklich gut unterhalten. Es ist jetzt hier wenig dieser Moment, der mir extrem in Erinnerung bleibt. Also es gab diesen einen großen Moment, aber ich hatte wirklich eine gute Zeit. Ich würde dem Ding hier wirklich eine 6,5 geben. Weil ich kann mir hier wenig rauspicken, so ja, Trick Williams gegen Sami Zayn war so ein Standard-Match, aber es ist nicht so dieses, wie ich sonst immer sage, so, ja, mich hat so alles unterhalten, sondern so, nee, ich habe mir viele Sachen echt gut unterhalten, was wir sonst eher nicht haben. Und das bei so einem BEC per WWE Backlash, ich gebe eine 6,5 von 8.
So, jetzt bist, ja. Also ich bin hier bei ein bisschen weniger. Ich bin bei einer 5,5, aber es ist trotzdem eine gute, wegzuschauende Karte. Wir hatten ein gutes Pacing gehabt insgesamt, gute Struktur, gute Matches, sicherlich. Der Opener war stark, Io Sky gegen Asuka war auch stark, Main Event war gut, wenn auch storylastig, aber hat sich auf jeden Fall die Geschichte weiter gut vorangetrieben. Trick Williams gegen Sami Zayn war auch gut. Das Comedy-Match ist Hit and Miss. Bei mir ist es nicht ganz auf einer maximalen Bananenwertung angesiedelt, aber so ein bisschen darunter. Das war eine gut anzuschauende Card, muss man ganz klar hier sagen. Und das hat Spaß gemacht, wenn man diese Art von Shows mag. Die kann man, wenn man so ein bisschen durch die deutlich geringere Anzahl an Trailern und Werbeblöcken hier durchskippt, ja, kannst du das Ding halt innerhalb von 2 Stunden 20 irgendwie, kannst du hier weggucken. Ideal wirklich für einen Sonntagabend oder Sonntagnachmittag. Insofern beklage ich mich da nicht. Das war ein unterhaltsames Ding insgesamt und versöhnt wieder so ein bisschen, finde ich, auch für die schwache WrestleMania, die wir gehabt haben und zeigt vielleicht auch da ein gewisses Potenzial in einigen Bereichen. Ja, das war nicht verkehrt. Kann man nicht anders sagen. Ne? Muss man den Credit geben, wo der Credit ein Due hat. Da sind wir aber durch hier, Kai, oder?
Ja, haben wir's.
Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis, ne, für den Fragen-Podcast, bitte bis Mittwochabend die Fragen einschicken, damit wir die hier beantworten können. Und wenn ihr natürlich noch was zu trinken braucht, dann schaut unbedingt bei weareholy.com/headlock vorbei. Schaut da ab dem 12. dann eben bei den Matcha-Sorten dabei. Kauft im Shop ein, sichert euch Starter-Packs, unterstützt Headlock und tut euch selbst was Gutes an der Stelle. Und wenn ihr noch mehr Headlock in eurem Leben braucht, dann seid unbedingt bei Patreon, bei Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei, weil da gibt es noch unser Premium-Programm, unser Sonderprogramm. Unterstützt ihr uns und das ist nicht umsonst, sondern ihr bekommt da wirklich unglaublich viele Podcasts auf die Ohren. Also wenn ihr euch damit 5 Euro beteiligt bei Patreon und Steady, dann habt ihr weit über 1000 Episoden in eurem Podcatcher, weil das Archiv inzwischen schon so unglaublich groß ist. Deswegen schaut da gern vorbei, wöchentlich neue Inhalte und unterstützt uns an der Stelle. Wie gesagt, wir machen nächste Woche weiter. Da werden wir auch höchstwahrscheinlich, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, den zweiten Teil unserer Hulkamania-Doku-Review aufnehmen und dann auch veröffentlichen auf den Premium-Kanälen. Saladin und ich haben für Samstag einen Termin. Der Markus hat wahrscheinlich keine Zeit. Und ja, und das Magazin gibt's natürlich wieder. Und damit mache ich hier den Deckel drauf und sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.